Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem heutigen Kindergottesdienst. Na, schon ein bisschen auf Ferien eingestimmt? Oder läuft es schon ein bisschen anders? Seid ihr ein bisschen ruhiger? Der Sommer ist da. Ist das nicht schön? Wir werden uns jetzt in den Sommerferien im Kindergottesdienst mit jemandem beschäftigen, den ihr vielleicht noch nicht kennt. Mit Esther. Aber bevor ich euch mehr über Esther erzähle, lasst uns erst einmal wieder daran erinnern, wieso wir überhaupt Kindergottesdienst feiern. Wieso erinnern wir uns einmal die Woche daran, dass Gott da ist? Gott ist für uns da, wie ein guter Vater. Wir hören auf ihn und dürfen ihm alles sagen. Jesus ist für uns da, unser Bruder. Er hat uns gezeigt, was Liebe ist. Der Heilige Geist ist bei uns. Ein guter Geist verbindet uns. Sein Licht erleuchtet die Welt. Amen. Kommt, lasst uns beten. Du Gott, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die von dir wissen. Auch wir kennen die ein und andere Geschichte aus der Bibel. Und doch gibt es immer wieder so viel Neues, was wir über dich lernen können. Lass uns offene Ohren und ein offenes Herz haben für das, was du uns zu erzählen hast. Lass uns zur Ruhe kommen und spüren, dass du jetzt mitten unter uns bist. Danke, dass du uns in unserem Leben begleitest und wir wissen, wir sind nie alleine. Amen. Esther ist ein junges Mädchen aus dem Alten Testament. Sie lebt nicht in Israel, sondern mit einigen Juden zusammen in Persien. Israel und gerade auch Jerusalem ist in einigen Kriegen überfallen worden und oft wurden eben Gefangene gemacht, die mit in andere Länder geschleppt wurden. So ging es auch den Vorfahren von Esther. Esther ist ein Waisenkind. Ihre Eltern sind schon lange verstorben. Und sie ist bei einem Verwandten groß geworden, der sich sehr gut um sie gekümmert hat. Eine Art Stiefpapa. Und dieser Stiefpapa heißt Mordechai. Trotzdem sind Mordechai und auch Esther Juden. Sie glauben an Gott, sie beten. Jeden Tag. Doch Mordechai sagt immer wieder, Esther, erzähle niemandem, zu welchem Volk wir gehören. Wir leben hier in Persien. Es ist nicht gut zu verraten, aus welchem Volk wir kommen. Merke dir das gut. Und Esther, die bestimmt nicht dumm war, wusste ganz genau, wenn ihr Stiefpapa Mordechai das sagt, dann ist da was dran. Dann halte ich mich daran. Und so hat sie es auch getan. Nirgendwo hat sie auch nur irgendetwas verraten. Mordechai arbeitete beim König, bei Ahasveros. In manchen Ländern war er auch als Xerxes bekannt. Immerhin gehörten zum Persischen Reich 127 Länder. Und wer 127 Länder regieren möchte, der braucht viele obere Fürsten und andere Ratsherren und Menschen, auf die er sich verlassen kann. Ahasveros selbst hatte seinen Palast in Susa. Und in der Stadt Susa lebten eben auch Esther und Mordechai. Und Mordechai arbeitete am Palast des Königs. Er war ein Ratgeber und gleichzeitig einer derer, die die Wachen um den Palast verantworteten. Er war sozusagen ein Oberaufseher, ein Verantwortlicher für die Wachpläne und so weiter. Und Mordechai bekam deshalb viel mit, was am Königshof lief. In diesem Jahr hat der König ein riesiges Fest veranstaltet. Stellt euch mal vor, ein halbes Jahr, 6 Monate feierte er immer wieder Feste und er lud aus allen 127 Staaten seines Reiches, aus allen einzelnen Ländern, die Obersten ein, um ihnen seine Reichtümer zu zeigen. Er hat ein regelrechtes Museum daraus gemacht. Überlegt mal, ihr würdet aus eurem Kinderzimmer ein Museum machen und würdet dann alle genau schauen lassen, was ihr so besitzt. Und ihr würdet prahlerisch von allem erzählen, wo ihr es her habt, wie ihr da rangekommen seid. Ja, dann würden die Leute irgendwann sagen, meine Güte, das sind aber komische Kinder. Und wenn ihr dann noch sagt, eigentlich müsste ich ja Eintritt dafür verlangen, dass ihr das überhaupt sehen dürft, dann wärt ihr noch ein bisschen komischer. Beim König fand das niemand komisch. Nein, die Leute fühlten sich sogar geehrt. Die Oberen durften einmal schauen, was alles so erobert wurde. Ja, sie durften einmal sehen, für welch mächtigen König sie arbeiteten. Und genau darum ging es Ahasveros. Er wollte seine Macht demonstrieren. Damit, dass er zeigte, was er an Gold und Silber und an wertvollen Gegenständen überhaupt an Dingen besaß und wie groß sein Palast war, daran konnte er zeigen, Achtung, passt auf, ich habe Macht, ich kann mir alles erlauben. Wenn ihr nicht nach meiner Pfeife tanzt, dann knallt's hier. Dann seid ihr ganz schnell nicht mehr Obere des Landes. Das wollte Ahasveros ganz deutlich zeigen. Und es gelang ihm auch. Und durch die vielen Feste, die er feierte, mit dem vielen Alkohol und dem vielen Essen, was es gab, wurde sein Ansehen immer größer. Am Ende des halben Jahres feierte er noch einmal so richtig. Sogar die Stadt Susa, die ganz normalen Bewohner, waren alle mit eingeladen. Sie durften alle mitfeiern. Sie durften nicht alle im Palast mitfeiern, aber um den Palast, in den großen Gärten und Parks, da durften sie mitfeiern. Ja, super. Ob das alle wollten, weiß ich nicht. Aber einige kamen sich bestimmt geehrt vor. Und auch Mordechai war natürlich mitten darunter. Schließlich arbeitete er da. Er war sogar im Palast dabei, als Berater und enger Vertrauter des Königs. Aber irgendwie mochte Mordechai diese ganzen Feiern nicht. Ihm wurde da viel zu viel Alkohol getrunken und rumgeprahlt. Und dann kam man immer so auf komische Ideen, was alles noch toller und noch besser wäre, wie man noch mehr feiern könnte, was man noch machen könnte. Nein, das war nicht so ganz die Welt von Mordechai. Ja, gute Musik fand er natürlich in Ordnung. Ein gutes Essen auch. Aber diese Prahlerei und dieses Auftrumpfen, wer noch mehr kann, wer noch mehr, nein, das war nicht seins. Und bei diesem Abschlussfest, das noch einmal 7 Tage dauerte, wurde ganz am Schluss, am 7. Tag, ja, da kam es zu einem großen Radau. Der König nämlich wollte unbedingt, dass seine Königin, seine Frau, Vasti, an diesem Abend sich selbst noch einmal zeigt. Er wollte sie als Prunkstück, als seinen größten Gewinn darstellen. Deshalb schickte er ein paar Diener in den Teil des Palastes, in dem Vasti mit den Frauen feierte, und ließ ihr ausrichten, »Der Herr der König möchte dich sehen. Er möchte, dass du dich den Festgästen zeigst.« Und Vasti wusste ganz genau, was das bedeutet, und antwortete ihnen, »Nein, ich komme nicht. Ich möchte mich nicht zeigen. Das Einzige, was mein betrunkener Mann doch nur schon wieder möchte, ist, dass ich mein Obergewand ablege, dass ich meine braune Haut den Menschen zeige, dass ich mein Haar öffne und dass ich dann vor allen auf dem Tisch tanze. Nein, das möchte ich nicht. Das bin nicht ich, ich bin kein Schaustück, wie all die anderen Dinge, mit denen er prahlt.« Die Diener waren entsetzt. Das sollten sie dem König sagen? Sie wussten ganz genau, dem König widersetzt man sich nicht, auch nicht als Königin. Aber Vasti sagte nichts anderes mehr. Es war ihr letztes Wort. Also gingen sie wieder zurück und richteten dem König aus, was Vasti ihnen gesagt hatte. Und im nächsten Moment, ja, was passierte wohl im nächsten Moment? Genau, der König explodierte. »Was sagt meine Frau? Sie widersetzt sich mir, sie möchte sich meinen Gästen nicht zeigen.« Und ganz schnell bekamen es die Gäste mit, weil so ein angetrunkener bis betrunkener König halt nicht so leise spricht. Und aus den Gästen heraus irgendeiner rief, »Was? Deine Frau weigert sich zu tun, was du ihr sagst? Stell dir einmal vor, das wird im Land bekannt. Und alle Frauen sagen, ha, ich muss doch nicht tun, was mein Mann sagt, denn Vasti, die Königin, tut auch nicht, was der König sagt. Nein, nein, das geht nicht. Du musst dir was überlegen. Wie peinlich ist das denn? Stell dir mal vor, sie hat dich hier vor allen runtergeputzt. Das geht überhaupt nicht, wenn unsere Frauen uns runterputzen. Das ist Beleidigung. Deine Frau hat dich beleidigt. Das heißt, unsere Frauen werden uns beleidigen. Nein, so kann das nicht sein. Und auf einmal herrschte ein Aufruhr. Ja, und der König war in diesem Moment so sauer und so wütend, dass er nicht mehr wusste, was er sagt. Und der Alkohol spielte garantiert auch eine Rolle mit. Und er sagte etwas, was ihm im Nachhinein vielleicht wirklich leid tat. Könnt ihr euch vorstellen, was so ein mächtiger König plötzlich sagt? Was er über seine Frau befiehlt oder wie er sie bestrafen möchte? Ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Nächste Woche erzähle ich euch, wie die Geschichte weiterging, wie es für Vasti weiterging. Auf jeden Fall war das für Mordechai ein Abend, an dem er wieder deutlich merkte: Ich bin ein Jude. Ich denke anders, ich handle anders. Ich bin nicht der, der an Reichtum und an Macht Dinge festmacht. Ich vertraue auf Gott. Mein Reichtum ist Gott. Ist das nicht schön, wenn man sagen kann, ich besitze das Wichtigste in meinem Leben? Ich besitze das, was sich mit Geld nicht bezahlen lässt. Ich habe Gott in meinem Herzen. Mordechai wusste das. Und das hat er Esther weitergegeben. Der König, der prahlte mit seinen Besitztümern, aber letzten Endes waren die nichts, was ihm Sicherheit gab. Nur ein bisschen vielleicht, wenn wirklich sich jemand gegen ihn verschwören würde, würde ihm all das Geld nichts nutzen, würden ihn all die Reichtümer nichts nutzen. Dann ging es um sein Leben, und sein Leben zu bezahlen, das war anderen oft egal. Wenn sie an das Leben des Königs wollen, dann wollen sie an das Leben des Königs, dann interessiert sie nicht das Geld. Dann würden sie ihn zur Seite schaffen wollen. Dann würden sie ihn beseitigen wollen. Aber so etwas interessierte den König nicht. Er glaubte, dass er mit seinem Reichtum und mit seiner Macht alleine durch das Prahlen und Zeigen so eine große Macht bekäme oder hätte, dass er unantastbar wäre. Das ist schon sehr vermessen. Und genau so waren auch immer seine Entscheidungen, sehr vermessen, über andere bestimmend. Es gab nichts, was über dem König kam, zumindest in seiner Welt. In Mordechais Welt lebte über dem König Gott. Und das ist, glaube ich, eine sehr gesunde Einstellung. Kommt, wir beten noch. Du Gott, es gibt Menschen, die sind so von sich selbst überzeugt, dass sie gar nicht merken, dass sie andere damit erniedrigen, ihnen wehtun und sogar schlecht über sie reden. Ich möchte dich bitten, dass du bei den Menschen bist, die unter anderen leiden müssen, dass du ihnen Kraft und Mut gibst, aufzustehen und zu sagen, was sie wirklich denken, dass du ihnen die richtigen Menschen schenkst, dass die vorbeikommen und ihnen helfen, für sie da sind und ihnen Mut machen. Und sei du auch bei ihnen. Schenke du ihnen die Geduld, bis der richtige Moment kommt. Schenke du ihnen die Kraft, durchzuhalten. Sei du bei den Menschen, die meinen, dass sie alles alleine schaffen müssen, und zeige ihnen, dass das nicht funktioniert, dass es alleine mit dir im Leben funktioniert, dass du derjenige bist, der das letzte Wort hast, dass du der Höchste und Größte bist, dass irdische Macht nicht ausreicht. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wisst ihr was? In so einem großen Palast und in einem so großen Reich gibt es so das ein und andere Labyrinth. Ich glaube, im Palast sich zurechtzufinden, wenn man dort als Angestellter gearbeitet hat, brauchte das eine gewisse Zeit. Die Standardwege konnte man irgendwann, aber die anderen, wenn man mal kurz woanders hin sollte, waren, glaube ich, schon ein bisschen komplizierter. Denn in einem Palast gibt es manchmal schon sehr viele Räume. und ich möchte nicht wissen, wie viele es bei Ahasveros gab, wenn ein ganzer Teil des Palastes sogar nur für die Frauen war und ein anderer Teil des Palastes nur zum Feiern da war. Wow, das muss ein riesiges Ding gewesen sein. Aber auch sein Reich mit 127 Ländern. Überlegt mal, ob er selbst wirklich wusste, wo jedes einzelne Land lag, wie groß es war und wer dort regierte? Vielleicht wusste er das auch nur deshalb, weil er Bücher darüber hatte oder Minister und eben weise Ratsherren, die das für ihn managten. Ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall ist das, was mir für diesen Sonntag bei der Geschichte einfällt, Labyrinth. Es gibt Lebenslabyrinthe, wo man nicht so genau weiß, wenn ich losgehe, wo ich ankomme. Und so geht es eben auch im Palast zu oder im riesigen Reich Persien. Deshalb packen wir euch einfach ein paar Labyrinthe mit dazu. Wenn ihr Lust habt, ausdrucken und losrätseln. Mal sehen, ob ihr die alle gelöst bekommt. Ich denke schon. Schließlich seid ihr ein bisschen wie Esther, nämlich clever. Oder wie Mordechai. Sehr clever. Kommt, wir stellen uns noch unter den Segen Gottes. Wenn ihr wollt, legt eure Hände wieder wie eine Schale, um so Gottes Segen zu empfangen. Gott segne dich auf deinen Wegen, damit du nicht alleine gehst. Gott gehe an deiner Seite, auch wenn du ihn nicht siehst. Gott bleibe bei dir für immer und ewig. Amen. Na dann, habt schöne Ferien. Wir machen beim Kindergottesdienst die Ferien durch. Alleine, damit wenigstens etwas gleich bleibt. Und trotzdem, genießt die Zeit. Nutzt die Wochen. Einfach für euch. Macht's gut. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Tschüss, bis nächste Woche, wenn wir uns wiederhören.